Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wir haben die Gelegenheit, bei der Allianz Gebetswoche ja einen Kanzeltausch zu machen. Das heißt, dass die Gemeinden oder sagen wir die Pastoren oder die Leiter von Gemeinden heute in verschiedenen Gemeinden dienen dürfen und ich darf heute bei euch sein. Und Herr Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich einfach, dass du mir die Worte auch in den Mund legst, die ich weitergeben darf, die ich weitergeben soll. Ich brauche dich, denn ohne dich bin ich nichts, gar nichts. Amen. Eine ganz kurze Vorstellung, manches kommt noch in der Predigt. Also mein Name ist Dieter Martsch, ich bin der Pastor von der Dornbusch-Gemeinde und wir sind in der Nähe vom Globus, von der Globus-Tankstelle. Wir sind seit anderthalb Jahren hier in Grünstadt und waren vorher in Göllheim. Ja, soweit mal. Unser Predigttext für heute, er ist uns vorgegeben, steht in Matthäus 28, 19 und 20. Ihr seht es gleich hier. Ah, da. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Wenn man jetzt das liest, könnte man denken, naja, das gilt für die Missionare, die irgendwo ausgesandt werden, nach Afrika oder nach Asien oder nach Lateinamerika, die dorthin gehen, die das Evangelium dann weitererzählen, die dann taufen und die Leute zu Christen machen. Und von daher denkt man, das gilt gar nicht so arg für uns. Für uns schon, so natürlich für einen Pastor hier, der vielleicht die Leute ein bisschen motiviert und natürlich auch für einen Gemeindeverband. Aber ich persönlich sehe es anders. Denn dieser Vers gilt gerade für uns und er gilt auch für Sie. Er ist für uns gegeben. Denn es ist unsere Aufgabe, Ihre Aufgabe genauso wie meine, Nachfolger zu machen. Nachfolger. Also, ich spreche jetzt nicht, dass wir die Leute nach Afrika schicken sollen. Das macht schon der Verband oder so. Sondern ich spreche hier vom Ort, von Grünstadt, von der Ortsgemeinde. Eigentlich die Aufgabe der Ortsgemeinde ist ja das Wort zu verkündigen, auch die Leute willkommen heißen, wenn sie morgens kommen. Ich habe mich heute Morgen, als ich hierher gekommen bin, richtig wohlgefühlt, angenommen gefühlt. Paulus, er hat an die Römer geschrieben, Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen, aber durch das Wort Christi. Zu wem sagt denn eigentlich Jesus, mache zu Jüngern? Er sagt es doch zu den Seinen. Er gibt also uns den Auftrag. Er sagt es nicht zum Gemeindeleiter, hey, mach mal du. Nein, er sagt es doch zu uns. Mache zu Jüngern. Wie? Indem ihr sie tauft, indem ihr sie lehrt und indem ihr ja, ihnen ein Vorbild seid. Lehrt alles, was ich euch gesagt habe. Wer sind die Menschen, zu denen wir reden sollen? Das sind doch unsere Nachbarn. Das sind doch unsere Verwandten, Geschwister oder unsere Geschäftskollegen, wer noch irgendwo bei der Arbeit ist. Oder vielleicht, wenn sie in einem Verein tätig sind, Musikverein zum Beispiel oder Sportverein oder Gesangverein, welcher auch immer. Und ich darf doch davon ausgehen, dass wir, also die wir hier sind, die wir hier zum Gottesdienst heute Morgen in die Stadtmission gekommen sind, Dass wir gekommen sind, um Jesus zu loben und zu preisen. Dass wir gekommen sind, um ihn anzubeten. Dass wir gekommen sind, um ihm die Ehre zu geben. Dass wir ihn, Gott den Vater, Jesus und den Heiligen Geist anbeten. Ich darf davon ausgehen, wir sind nicht da, um den Stuhl anzuwärmen. Und wir sind auch nicht da, um morgens hierher zu kommen, eine knackige Predigt abzuholen und dann wieder nach Hause zu gehen. Sondern wir suchen doch den lebendigen Gott. Ich gehe auch davon aus, dass wir sagen, wir sind doch seine Nachfolger. Oder die vielleicht noch nicht so weit sind, wir wollen Nachfolger vom lebendigen Herrn werden. Und zu wem sagt Jesus das? Sagt er doch zu seinen Jüngern, dass sie weiter Jünger machen sollen. Also nicht ungefähr so, dass man sagt, ah ja gut, wir sind ja ein Team, ihr wisst ja, wie man Team buchstabiert, toll, ein anderer macht's. So nicht, also Pastor, du bist dran. Nein, wir sind dran. Teamarbeit ist jetzt nicht unbedingt der Job, den der Pastor dann für dieses machen soll. Ich möchte nochmal eine Stelle von der Bibel anzeigen lassen, vom Johannesevangelium. Johannes 1, die Verse 10 bis 12. Er war in der Welt, also der Messias war in der Welt. Und dann noch eins, die Welt ist durch ihn gemacht. Nochmal, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, sagt uns ganz eindeutig das Wort. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber, so viele, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, oder Luther hat es so übersetzt, oder das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und genau das sehe ich oft heute als Problem. Die Menschen, die er gemacht hat, nahmen oder nehmen ihn nicht auf. Die wollen ihn nicht. Ich kann das jetzt auch nicht abwälzen, wenn ich so von der Bibel aus schaue. Ja, das war ja damals, Jesus war ja Jude, es war für die Juden, aber das ist alles vorbei. Wir sind ja jetzt sein Volk, also ich bin nicht für die Ersatztheologie. Ganz klar, wir sind eingepfropft. Wir sind eingepfropft in den Ölbaum. Und wir sind gleichberechtigt mit den Juden, obwohl bei ihnen zurzeit eine Decke darüber ist. Ich darf davon ausgehen, dass sie doch Jesus selbst aufgenommen haben, dass sie ein Ja zu ihm haben, dass sie gesagt haben, jawohl, Herr, ich will dir folgen. Wisst ihr, ich weiß, ich hoffe, dass ich nicht irgendwas Falsches sage, weil der Gottesdienst wird auch gestreamt. Oh, ich hoffe, ihr versteht meine Sprache. Ich versuche Hochdeutsch zu reden, aber wir hatten damals das Pech, dass der Luther seine These nicht bei uns angeschlagen hat, sonst wäre das jetzt Hochdeutsch gewesen. Okay, ich hoffe, Sie verstehen, ich komme aus dem Kraichgau, so aus dem baden-schwäbischen Land. Ich kann mir vorstellen, es wäre vielleicht viel schöner, wenn ich jetzt zu Hause sitze, so bei einem Pott Kaffee oder Tee, dann eine Butterbrezel oder vielleicht irgendwas Süßes. Ja gut, schlechtes Gewissen, ich schalte halt noch einmal Bibel-TV ein, ziehe mir noch eine Predigt da rein und sage dann, boah, Gott, du bist doch gut. Ihr merkt, ich bin ein bisschen sarkastisch. Ich spreche jetzt nicht von kranken Geschwistern, für die es ein Segen ist, oder von älteren Geschwistern, die nicht mehr kommen können, für die es ein Segen ist, wenn sie den Gottesdienst oder die Gottesdienste am Bildschirm verfolgen können, sondern ich spreche gegen die, die sich aufmachen können, die sagen, ich bleib lieber zu Hause. Nein, für mich ist es nicht schöner zu Hause. Wisst ihr warum? Ich habe ein Verlangen, ich habe eine Sehnsucht nach meinem Gott. Ich sage das nicht einfach nur so, weil ich jetzt da als Pastor stehen muss. Nein, ich habe ein Verlangen, mit seinen Nachfolgern zusammen zu sein, hier zusammen ihn anzubeten, zusammen ihn zu loben, zusammen ihn zu preisen. Nicht einfach nur einmal Sonntagmorgen so eine halbe Stunde oder Stunde. Ich habe ein Verlangen, zusammen zu sein, mich auszutauschen. Ich habe ein Verlangen, Wegweisung zu bekommen. Ich habe ein Verlangen, mich mit Gleichgesinnten zu treffen, Gott zu loben, nicht den Stuhl warm zu sitzen. Warum? Weil ich erkannt habe, Gott ist mein König. Er ist der Schöpfer des Universums, das haben wir vorhin da gesehen. Er ist der König der Könige, er ist der Herr aller Herren, er ist mein Gott. Und Gott hat gesagt, ich werde euch, damit seid ihr oder sind sie gemeint. Entschuldigt, wenn ich als in das Du irgendwo reinwechsle, das kommt einfach von meiner Sprache her, weil bei uns, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich habe mir es aufgeschrieben, dass ich sie sagen soll. Okay, 2. Korinther 5,20. So sind wir, und jetzt spricht er von uns, er spricht von ihnen. So sind wir Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. Und wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das muss man sich erst mal vorstellen. Paulus redet da nicht von irgendwelchen Überapostel, die irgendwo weit weg sind, sondern er adelt uns. Gott adelt uns und sagt, wir sind, nicht wir werden irgendwann mal sein, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das muss man sich mal vorstellen. Wisst ihr, was das bedeutet, ein Botschafter von einem anderen Staat zu sein? Hey, was der Botschafter sagt, das gilt. Das ist wie wenn es der König selber gesagt hat. Darum ist er als Botschafter eingesetzt. Und so sind wir, so seid ihr, sind Sie, auch als Botschafter eingesetzt. Sie sind nicht ein Mauerblümchen, selbst wenn Sie sich vielleicht so fühlen. Sie sind nicht ein unbedeutendes Individuum. Nein, sie sind Kinder Gottes. Das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Nicht, sie werden irgendwann mal sein, sondern sie sind Kinder Gottes. Gott hat sie eingesetzt, Gott hat sie getadelt. Und Gott sagt, gehen Sie zu Ihren Nachbarn und sagen Sie das weiter. Erzählen Sie von ihm in den Versammlungen. Aber Gott sagt auch, überprüft euch selbst. Überprüfen Sie sich selbst, wie Ihr Leben ist. Sie entscheiden. Niemand entscheidet sich für Sie. Sie entscheiden selbst. Und wie entscheiden Sie? Wie ist Ihr Lebensstil? Das können Sie nur selber beantworten. Und Gott sagt auch nicht, ihr müsst, sondern er bietet es an, zu ihm zu kommen. Stellen Sie sich doch Folgendes vor, Sie gehen in Grünstadt. Wow. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in Grünstadt, mittel auf dem Parkplatz, und da kommt ein, ich sage jetzt mal, Angetrunkener, mit so einem Traktat, Jesus liebt dich, du musst dich für ihn entscheiden. Der wäre doch total abstoßend, oder? Wenn sowas wäre. Sein Lebensstil, und dann kommt er und sagt, Jesus liebt dich, er macht dich frei, wäre doch total abstoßend, unglaubwürdig. Und so ist es in unserem Leben. Ja, ich wage sogar zu behaupten, wenn wir ein unordentliches Leben führen, sollten wir nicht von Jesus zu anderen sprechen. Ich merke nämlich, wenn ich weiß, der hat ein unordentliches Leben und er kommt, Jesus macht dich frei, dann denke ich erst mal, hey, dann soll er mal bei dir anfangen, bevor du das an andere weitergibst. Als mich Gott in den Dienst berufen hat, ich war damals 35 Jahre alt, ich wollte von Gott überhaupt nichts wissen. Ich hatte auch nie Probleme irgendwo mit, sag jetzt mal, Kriminalität, Sexualität, mit Drogen, mit was halt so ist. Ich bin in einer guten Familie aufgewachsen, hatte eine gute Kindheit, hatte einen guten Beruf, ich habe geheiratet, habe eine gute Frau. Für was brauche ich Gott? War meine Einstellung. Gott, mir geht's doch gut. Ich hatte ein Hobby. Ein Hobby, das mich ausgefüllt hat. Sogar mehr als nur ausgefüllt hat. Oft zum Leidwesen meiner Frau. Ich war Musiker, also Hobby, Blasmusiker. Ich war jedes Wochenende auf der Bühne gestanden. Samstag und Sonntag. Ich habe die Tuba geblasen. Über 20 Jahre. Ich komme von einer ganz bestimmten Richtung. Ich meine, die Älteren unter uns, die werden es vielleicht noch kennen, so von Ernst Mosch, von der Obergreiner Richtung. Das war mein Leben. Da war ich Samstag und Sonntag auf der Bühne gestanden. Meine Frau musste darunter leiden. Klar, warum musste sie leiden? Wenn ich auf der Bühne stehe, sitzt sie da vorne alleine. Ich kann nicht bei ihr sein. Und man steht da nicht nur eine halbe Stunde, da so ein Konzert oder so Tanzmusik und alles, das geht 6-7 Stunden lang. Sie ist meistens gar nicht mitgegangen. Und sie ist sonntags morgens auch zum Gottesdienst. Und ich habe gesagt, geh mal. Und ich war froh, dass ich zum Musizieren konnte, weil Gott hat für mich nicht interessiert. Der hat, den gibt es nicht. Aber dann kam meine Frau und hat gesagt, wir haben damals in Mannheim gewohnt, ich habe in Mannheim gearbeitet. Hey, ich würde gern auf eine Zeltevangelisation gehen, da ist eine auf dem neuen Messplatz. Und ich habe gesagt, na, geh doch, darfst doch hin. Hat sie gesagt, ja, aber das Problem ist, die ist abends um 8. Und wenn die Evangelisation fertig ist, ich kann dort nicht direkt parken, ich muss irgendwo zwischen den Häusern irgendwo einen Parkplatz finden und für eine Frau nachts so um 10 alleine dann durchwandern, ist nicht gerade so erbauend. Naja, als treuer Ehemann sagst du, naja gut, gehe ich mit, das kann ich über mich ergehen lassen, Gott gibt es ja so und so nicht. Aber in der Zeltevangelisation, da war einer, der hat gesprochen. Und der hat danach auch zu mir gesagt, hey, sei ganz ehrlich. Sei ganz ehrlich zu dir selbst. Und sei ganz ehrlich zu Gott. Also nicht, spiel da irgendwas vor oder red da was ein, sondern sei ganz ehrlich. Geh, wenn du zu Hause bist. Geh in dein Kämmerlein und schließ ab. Und dann sagst du, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig's mir und dann will ich dir nachfolgen. Aber wenn du es mir nicht zeigst, kannst du mir gestohlen bleiben. Für mich war das fair, weil ich so und so nicht gedacht habe, dass es einen Gott gibt. Ich bin ins Kämmerlein gegangen und er hat mir gezeigt, dass es ihn gibt. Er hat es mir gezeigt. Und seitdem folge ich ihm nach. Ich habe es ihm versprochen, mit allem, was ich bin, was ich habe. Wir haben es im letzten Lied gesungen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ja, das soll Gott auch sein. Seit 1991 war das, folge ich konsequent Gott nach. Ich habe gesagt, Herr, du führst mich. Nicht ich sage, wie es lang geht, du. Ich habe da, vielleicht ist dem einen oder anderen der Name Major Thomas bekannt. Major Thomas war der Gründer der Fackelträger. Und er hat einmal gesagt, Christsein ist nicht schwer. Christsein ist unmöglich. Und er hat recht. Es ist dann unmöglich, wenn Sie es, wenn ich es mit meiner eigenen Kraft versuche. Dann schaffen wir es nicht, dann werden wir scheitern. Aber wenn wir ihn anerkennen, wenn wir zu ihm sagen, Herr, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich habe es ihm erlaubt. Ich wusste nicht, was dann kommt. Ich war Computer Network Analytiker und das war ich anschließend immer noch. Ich bin der ganzen Welt rumgereist, also eher in der westlichen Afrika, Amerika und Europa, von Berufswegen. Ich war zwar in Mannheim im Rechenzentrum angestellt, aber bin da überall rumgereist, war teilweise wochenlang fort, hat der Beruf so mitgebracht. Aber wisst ihr, was sich verändert hat? Hier drin. Nicht nur hier, hier drin. Mein Herz, meine Herzenshaltung hat sich verändert. Und das zeigt sich auch ganz drastisch in den Geboten, die wir haben. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, Gebote, da habe ich schon mal Probleme, die schränken mich doch ziemlich ein. Nein, nicht für mich. Ich kann es jetzt nur für mich sagen. Nicht für mich. Für mich waren die Gebote eine Befreiung. Eine Befreiung deshalb. Ja, ich komme gleich. Ich habe zwischendrin angefangen auch ein Fernstudium an einer amerikanischen Universität über Theologie zu machen. Ich studiere übrigens heute noch, auch in meinem Alter. Einfach, dass der Kopf nicht einrastet. Und für mich ist es viel besser, anstatt abends irgendwo in die Kiste reinzuschauen, bleibt weg. Ich bin am Studium dran. Bringt mir viel mehr, die Verbindung zu Gott. Aber jetzt zu den 10 Geboten. Ich war da mit meiner Frau in einer so Kurzbibelschule in der Schweiz und da hatten wir eine Jüdin als Lehrerin unter anderem. Und die hat zu uns gesagt, hey, wir verstehen die Gebote anders als ihr. Ihr lest da drin, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Sie sagt, das lesen wir da gar nicht drin, sondern wir lesen es eher so. Wenn du deinen Gott liebst, dann wirst du den anderen nicht bestehlen. Wenn du deinen Gott liebst, wirst du die Ehe nicht brechen. Wenn du deinen Gott liebst, wirst du nicht lügen. Übrigens, Notlüge. Wisst ihr, Notschlachtung ist auch tot. Okay, aber für mich war das eine Befreiung. Warum eine Befreiung? Ich konnte auf Dienstreisen gehen, ich brauchte überhaupt gar nicht eifersüchtig zu sein. Und meine Frau hat es genauso gesehen. Sie braucht nicht denken, oh, was macht er, wenn der jetzt 3 Wochen in Südafrika oder 4 Wochen in Amerika irgendwo rumturnt. Nein, ganz im Gegenteil. Für uns sind die Gebote, wenn du deinen Gott liebst, wenn du da danach lebst, eine ganz andere Dimension. Und genau dieses sehe ich auch als meinen Schutz, als unseren Schutz, weil ich weiß, meine Frau liebt mich und ich liebe sie, wenn du deinen Gott liebst. Komm zurück zu Jesus. Jesus macht immer noch das Gleiche wie früher auch. Aber nicht er spricht, sondern Sie. Sie sind sein Botschafter. Jesus ist in ihnen. Das bedeutet, sie gehen zu dem anderen hin, wenn er Probleme hat. Wenn er zum Beispiel Kopfschmerzen hat. Sie legen die Hand auf. Sie fragen, darf ich für dich oder für sie beten? Und sie bezeugen auch, ich bin ein bekennender Christ und ich glaube, was im Wort steht. Sie legen die Hände auf, sie beten. Und noch was, nicht sie heilen, das können sie nicht, können wir alle nicht. Aber der, der in ihnen wohnt, der macht das, der kann das. Sie sind Botschafter an seiner Stadt, sie wirken. Das ist nicht einfach nur irgendwas Leeres dahingesagt. Er hat sie geadelt. Seine Taten vollbringt er heute noch durch Menschen, durch sie, durch mich. Und ich kann Ihnen sagen, aber da will ich nicht reingehen, seine Taten, ich war dabei bei seinen Taten. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie jemand mit 35 Jahren lahm vom Mutterleib aufgestanden ist durch ein Gebet und dass er gelaufen ist oder andere Dinge, aber da will ich gar nicht drauf eingehen, sondern einfach nur, ich kenne Gott nicht nur vom Hörensagen von der Oma, die irgendwo jemand kennt, wo gebetet hat, dass ihre Enkelin nicht mehr so arge Fußschmerzen hat. Nein, ich habe Gott persönlich erlebt und das können Sie genauso. Aber nur dann, wenn Sie auch als Botschafter vorwärts gehen, wenn Sie seinem Wort glauben. Nicht wir können heilen, er kann es in uns. Und das muss uns auch bewusst sein. Das ist eine radikale Veränderung in unserem Denken. Das müssen wir erstmal zulassen. Das müssen wir erstmal glauben wollen, dass er durch sie wirken kann. Ein Mann hat mal Folgendes ganz treffend gesagt. Die Kirche hat versäumt, mir zu sagen, dass ich ein Sünder bin. Die Kirche hat versäumt, mich als verlorenen Menschen zu behandeln. Die Kirche hat versäumt, mir das Heil, das allein in Jesus Christus liegt, anzubieten. Und die Kirche hat versäumt, mich über die schrecklichen Folgen der Sünde, über die Gewissheit der Hölle, über die Tatsache, dass Jesus Christus allein retten kann. Die Kirche hat versäumt, mich darüber aufzuklären. Wer ist denn die Kirche? Die Kirche sind doch Sie, die Kirche ist doch nicht irgendein Gebäude. Die Kirche sind doch die Leute, die da drin sind. Das sind doch wir. Wir, dass wir zu den anderen gehen. Wir haben versäumt, das weiterzugeben. Wir haben. Es ist gut, dass man es hier im Gottesdienst weitergibt. Aber wie viele Menschen sind draußen, die das nicht wissen, die das brauchen? Mein Erlöser lebt. Das weiß ich zu 100%. Warum? Weil ich es erfahren habe. Ich kann es wie Hiob auch sagen. Früher habe ich dich nur vom Hörensagen gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, auf frischer Tat. Mein Erlöser lebt. Und deswegen kann ich auch, wenn der Widersacher zu mir kommt, deswegen kann ich hinstehen und sagen, nein, nein, es steht geschrieben. Ich kann den Angriffen, den Lügen des Widersachers widerstehen. Deshalb ist in mir Auferstehungsleben, nicht durch mich, sondern weil er in mir wohnt. Deshalb ist in ihnen Auferstehungsleben, weil er in ihnen wohnt. Er bringt das hervor, nicht wir selber. Deshalb können wir auch sagen, wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Wir sind sein Eigentum. Mission fängt bei uns selbst an, nicht irgendwo bei den Missionaren draußen auf dem Feld oder sonst irgendwo. Ich war in Afrika, ich war in den Bergdörfern, ich habe dort gepredigt. Und es ist wichtig auch, mal dort gewesen zu sein, um das einfach kennenzulernen. Aber Gott sagt, ich habe dich hier hingestellt. Hier, nach Grünstadt. Oder bei mir, ich selber, ich wohne in Frankenthal. Da ist dein Wirkungskreis. Nicht irgendwo dort draußen. Ich möchte aber jetzt nicht gegen Mission sprechen, nicht, dass Sie das falsch verstehen. Ich finde das unheimlich wichtig. Aber in Ihnen ist Auferstehungsleben, in Ihnen wohnt er. Und wenn Sie da nicht sicher sind, dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Der Vorschlag, der auch mir gemacht wurde. Wenn Sie heute nach Hause gehen, dann seien Sie ehrlich zu sich selbst. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Und nicht einfach nur so, ah ja, ich mache es, weil der halt gesagt hat. Und dann gehen Sie hin und sagen, Gott, wenn es dich wirklich so gibt, dann zeig's mir. Aber wenn du es mir zeigst, folge ich dir nach. Mit allem, was ich habe. Wenn Sie dazu nicht bereit sind, gehen Sie nicht ins Kämmerlein. Machen Sie es nicht. Denn Gott hört, was die Menschen sagen. Und Gott geht auch da drauf ein, was die Menschen sagen. Ist genauso, wenn wir nachher das Vaterunser sprechen. Und wir sprechen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sagen Sie das nicht, wenn Sie nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, ohne dass der vorher zu Ihnen kommt. Klatscht einer Beifall. Ja, sagen Sie das nicht, wenn Sie nicht dahinter stehen, sondern lassen Sie diesen Part aus. Warum? Weil Gott hört auf Sie. Und wie soll Gott reagieren, wenn Sie vor ihm stehen und Sie haben gesagt, und vergeb mir meine Schuld, so wie auch ich vergeben habe? Sagen Sie es lieber nicht. Und gehen Sie nicht ins Kämmerlein, wenn Sie nicht bereit sind, ihm nachzufolgen. Denn Gott hört auf Sie. Ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Ich kann es nur von mir aus sagen. Als ich mich bekehrt habe, ich war weiterhin Musiker. Aber nicht mehr auf der Bühne. Gott hat mich herausgeholt. Ich war in einer christlichen Brassband von Deutschland, 10 Jahre. Wir sind, und das war aber nur 2-mal im Jahr, durch die Städte. Frankfurt, Mannheim, Freiburg, Wiesbaden. Wir haben Brass heißt Bläser, Brassmusik gegeben, lateinamerikanische. Es war für die Tuba sehr herausfordernd, aber es hat mir Spaß gemacht. Gott nimmt uns nicht den Spaß weg, den wir haben. Gott ist nicht dazu da, um zu sagen, so, jetzt alles weg. Nein, wir dürfen ihn genießen. Wir dürfen. Wie reagieren Sie? Und mit dem möchte ich jetzt auch schließen. Und es ist meine Bitte an Sie. Suchen Sie Gott. Und er wird es Ihnen zeigen. Er klopft an Ihre Tür. Und das Wort sagt auch, ich klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich einkehren. Gott ist nicht so, dass er jemand überfällt, sondern er wartet. Wer mir aufmacht, zu dem werde ich einkehren. Und mit ihm werde ich das Mahl halten. Darum, wenn Sie tatsächlich heute Abend in Ihr Kämmerlein gehen sollten, dann gehen Sie nur hinein, wenn Sie ehrlich sind und dann auch, wenn er es Ihnen zeigt, und ich bin überzeugt davon, mich hat er überführt, dass Sie ihm nachfolgen mit allem, was ist. Ich wusste auch nicht, was kommt. Ich wusste auch nicht, was da ist. Gott hat mir meinen Beruf nicht weggenommen. Ich war 30 Jahre weiterhin irgendwo als Computertechniker tätig. Jetzt bin ich Rentner. Jetzt brauche ich nicht mehr reisen. Das ist gut. Wie entscheiden Sie sich? Und so darf ich jetzt auch dazu einladen, wir haben es vorhin schon da gehört, zu den nächsten Gebetsabenden, die hier in unserer Gegend, in Grünstadt oder um Grünstadt herum sind, in den verschiedenen Gemeinden, Gebetsabende der Evangelischen Allianz, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammen den Herrn loben und preisen und anbeten. Nicht einfach nur, oh ja, ich komme halt, dass ein paar Leute dort irgendwo sind. Nein, dass es ein Verlangen ist. Gott, ich will zu dir. Ich will zu dir kommen. Ich will dir sagen, ich liebe dich. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Ich gehöre dir. Amen.